Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit dem Swan-Gründer Nico Bernardi und dem Deutschlandchef David Frey. Nicolas Bernardi hat mit Swan schon sein viertes Startup gegründet. Es zählt zurzeit zu den Rising Stars der Banking-Fintechs. Der Pariser Anbieter stellt den Kunden anderer Unternehmen ein Bankkonto und eine Karte zur Verfügung. Zum Beispiel bei einem Immobilienvermieter oder einer Tierversicherung ist Swan im Hintergrund der Bankpartner. Erst zuletzt erhielt das Unternehmen 37 Millionen Euro. Die Geldgeber Lakestar und Creandum wetten auf Bernardi und seine Vision. Warum Präsident Macron nicht für Frankreichs Startup-Erfolg verantwortlich ist, über Embedded Finance und den Start in Deutschland, habe ich mit dem Swan-Gründer und seinem Deutschland-Chef gesprochen. Der erste Teil ist auf Englisch, der zweite dann auf Deutsch. Viel Spaß damit. Hi Nico, hi David, welcome to Finance Forward.
Hi Caspar.
Hi Caspar, thanks for having us.
Of course. Nico, you are a serial founder. Swan is like your third company now.
Fourth.
Okay. And the startup ecosystem changed a lot in this time period. So what is different now?
Well, you know, I started my first startup was in 2000, so quite a long time ago. So many things have changed during the time. It's a good question because actually I think that things didn't change that much, to be honest. When I started, it was just after the burst of the tech bubble, and there was no funding at all. But exactly like today, that's what I believe, there was still a huge market. Just investors were not very happy to invest into tech companies. It was more e-commerce startups at the time, but the e-commerce market was just booming, and 2002 was probably the best year to invest in e-commerce at that time. And I think that's exactly what we have today for 2023. So of course, there was a bubble in 2021, and it's more difficult to raise some money today. But we don't care. What is important is every company just must stay focused on building great products with great teams on a market that makes sense, of course.
But building fintech products is probably completely different from back then to now, like with all the tech stack and so on.
Yeah, I mean, it was not possible to build fintech probably in 2000. What triggered the launch of fintechs was probably the first PSD, so Payment Service Directive, which triggered, you know, e-money institutions, payment institutions, and things like that. My first company was a big e-commerce website, by the way, but not a payment company. And the funny thing is I was responsible of plugging the payment part for the website. That's where I got into payment, by the way.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Okay, and what is the story behind the other two companies?
Wow. So the two other companies were FinTech. So the first one was launched in 2006 called Limonetic. So the idea of Limonetic at that time was to make a, let's say it like that, a Stripe for alternative payment methods. So you're an e-commerce merchant. They already had some solutions, even in 2006 for cards. But it was a little bit more difficult for, so alternative payment methods can be meal vouchers, gift cards, checks that we have in France. All these payment methods that do maybe 5% of the revenue of a merchant. And we were a one-stop shop solution for all of this. And the company has had some up and down during the time. We're five founders. It went quite well. And eventually it had been acquired 2 years ago. So 15 years after by Tunes, which is a big fintech in Singapore.
Mm, okay. So during that time, you just described France became like a really important startup hotspot. So what was the reason for this development in your point of view?
That's funny because I really saw it firsthand because the first company I worked in was in 2000, so quite a long time ago. And I think that's the reason why today we have a nice ecosystem, probably because there were already first startups 25 years ago, I would say. And so some of them being successful with some people getting some experiences from these very, very early startups. And going after building other startups. If you look at this first company, so it was Price Minister, who had been the French eBay of the years 2000, if you want. And so many startups have been founded by ex-Price Minister people. So it really works, you know. So it's not like the PayPal mafia for sure. But having some nice companies with some success, with a good way of working, with a lot of time, it ends up building an ecosystem.
So you don't think that the political influence and the plan from Macron building a startup nation made the difference? Because it's quite the narrative here in Germany.
Of course, that's what the politics wants to to make you believe. I don't think so, to be honest. You know, we had, during these 25 last years, we had some right-wing parties, some left-wing parties. And if you look at the startup ecosystem in Paris, it grew up slowly at a steady pace. Of course, things changed probably in the last 5 to 7 years because other VCs than the French ones came to the party. And probably when the American VCs or the English VCs came into Paris and poured a little bit of their money into the French ecosystem, of course, it helped a lot of nice company to succeed or to thrive. But I'm not absolutely sure that they came because of Macron. Of course, what the politics did helped. I'm not saying that that it didn't have any effect. If you look at BPI, for instance, the French public bank. Investment bank, they helped so many startups.
Really, in what way? Just investing.
Just investing, but I think quite in a smart way. Sometime directly, sometime indirectly by funding themselves French VCs. And sometime just by lending some money with a... They really helped many startups to succeed, I believe. And so this effect... But this existed already 10 years ago. So again, and even French tech and all these things existed 10 years ago. So of course... The job was quite good these last 5 years, but that's something that's a long-term politics that makes this succeed, I believe.
Yeah, it's interesting because like in Germany, in the rocket internet area, we had like a lot of big companies and Paris was not so much on the radar when you look at Europe. And from my perspective, that changed in the last few years. I'm not saying that's because of Macron, but I think it changed that companies like you, like Conto, like Agicap, and so on, and also big tech players are coming to Paris and establishing their centers there.
And now, what I can see in the minds, I saw some things changing in the young French entrepreneurs. So I saw some changes, and the two big changes I saw, but it's more in terms of mindset. The first one is when they start a company, they don't want to become rich fast, to sell the company. They want to build something. So this is probably bigger now than what it was 10 or 15 years ago. This is the first thing. And the second thing, and I can't really explain why, but French people understand that France is really a small country and are a little bit more open to not only the French market, but to being more European. I can't explain why it became stronger. So if you look at my first companies, we only spoke French. We only targeted the French market and targeted other countries in Europe was a nonsense, you know? It was not even... we had so much of French mindset. So I don't know what happened, but when we started Swan, it was exactly the opposite. Day one, we wanted to become a European company and not a French company at all.
So what was the story behind founding Swan? What was the reason to do this?
Okay, so first... So we are three co-founders at Swan, Nicolas Saison, Mathieu Breton, and myself. And I have a funny story with Nicolas Saison, one of the co-founders, because he was my apprentice 20 years ago now. When I was a developer, he was my apprentice. He was 18 at the time, so quite young. And this is the third time we work together. We've been working more than 10 years together in our life. So we're really a working couple. And especially at Limonetic, so the second company I've co-founded, he was a developer there and we worked a lot together. And we had to work probably with the first European banking as a platform in 2008 that nobody remembers. It was called Tunes, a Belgium company. And so we saw all the companies, all the banking as a service. We know that people need this kind of platform. We saw them. We saw the rise of many of them. And we were really into product, both of us. And we believed really that there was another way of building this kind of product. So really, when we were in 2018 and we wanted to build something different. We understood that this business were more kind of service businesses and we wanted to productize banking as a service. Mm. So our vision was that anyone could launch banking services, you know, within days, not within months. Even a developer starting a project at 2 a.m. in the night could go buy a croissant with a self-issued card the next morning. So we really have this SaaS mindset, you know, with open sandbox, self-service documentation and a public-facing pricing. And so that's why even before starting the company, we thought about how we could build that, how we could even work on the compliance framework to offer something unique to our clients so that they could start to work with us within days. This was really the idea we had before it. And so
is it possible now to?
So at the end of the day, we realized that, no, we failed. We realized that, so technically speaking, it is possible. But in terms of compliance, we need to study a little bit more the clients we want to work with. And the example I like to give, So if we have somebody coming on the platform and saying, hey, I'm Coca-Cola, I want to issue a MasterCard Coca-Cola card, so red with a Coca-Cola logo, let's start tomorrow. No, we have to check that you are really Coca-Cola. And we have to check that that what you want to do is compliant. But the only thing that we have to do is only to know our partner and to check that the financial flows they want to do are compliant. For the rest, everything is productized, and some of our clients went live in a matter of days after we gave them the go in terms of compliance.
Mm-hmm. So back in the days when you started the company, it was still like a thesis that non-financial players will start with a bank account and card and so on. What was the point that you realized that there is really a demand for that product?
Yeah, so it was quite interesting because exactly what we had in mind when we started the company. And we started the company with a startup studio, by the way, called eFounders, who built great startups in France, like Spendesk that you may know, or Aircall. And so we knew day one that we didn't want to build the engine of future neobanks. That was not the idea. I remember the...
Not just like Solaris.
And Solaris does this and also does embedded finance. So they don't only do that. They work like us. But really, when we started the company, we knew that what we had in mind was for companies that were not wannabe financial institutions, wannabe neobanks, like, I don't know, accounting softwares or every client we can have. So they can embed basic banking services day one, like cards. I want to issue a card. I can do it in a matter of days. And so if you do that, you have to really think your product differently. So, you know, it's a little bit like the difference between a Ford and Rolls-Royce. Rolls-Royce, you can choose everything from the color of the painting to the tires, the what you will put on the wheel. And we are more Ford. So you can choose the color of your Ford if it's black. So Ford in the 1920s. And so we really had this in mind at the beginning. We make a ton of choice for our clients so they don't have to because they are not expert and they don't want to become expert. And I think this is the biggest difference we have with our competitor. Mm-hmm. And we don't sell exactly the same product. And that's what was funny is that at the time there was nobody talked about embedded finance or it was not a trend. Nobody talked about that early 2019. It appeared in 2020 and nobody understood what we wanted to do. Early investors, they say, okay, we trust you because you build three companies before, but we don't get what you want. And then the Angela Strange, especially in the Valley, started to...
Andreessen Horowitz investor.
Yeah, exactly. Started to talk about embedded finance. And we were, this is exactly what we want to do. This is embedded finance. We didn't have the word for that, but this is what we wanted to build.
But what was like the big use cases you had in mind?
Look, we had not one use case in mind. We had many use cases in mind. So maybe the first one was the one that... So eFounders, the startup studio, they thought about the use case they had internally, which was an expense management card. What I built in one of the fintech I did was a gift card. So what I had in mind was a gift card. But we know also that it could, even when we started the company, that it could be used for a meal voucher card, so benefit card, which is something quite big in France and in Spain. I don't think in Germany.
Payback, it's quite big, also in combination with payment.
Okay, but you know, in France, we have when you arrive in a company, they give you a card, MasterCard card, just to pay your meals at lunch.
Okay,
and you can spend like 19 euros with this card.
And so this is something quite usual that we have. So yeah, we had probably three or four use cases in mind. The one I cited, so expense management cards, gift card, meal voucher cards. And then we said, well, just let's publish APIs and let's see what our clients will send. That was a very funny thing because the first use cases were not at all the one we had in mind.
For example? And,
so our very first client, so you know, we do banking as a service. So the idea is that any company can create account cards, IBAN for their own clients. And the first companies that just look at our APIs and say, we just want one account for yourself. We want you to be our bank for a specific use case. Are you sure? So what's that? So it was a rental agency, a big one with developers, and they were super interested in one of the features we have, which is virtual IBANs. So with one account, you can have a virtual IBAN. And in France, you pay your rent with a transfer, so standing orders, more than a direct debit. And so they had like 1,000 apartment, and they just assigned one virtual IBAN per apartment. And it saved them like 3 or 4 days of reconciliation every month, because they knew exactly, okay, this payment is for this apartment, this payment is for this apartment. So just because this rental agency was big enough to hire some developers, they used our platform for a use case that we have no idea that it was that there was a need for rental agencies. And so we saw that after many of them needed the same thing. Then our second use case that was used was not card either. So it was an account payable. So, and something I don't have in mind either. So it was a Penny Lane, which is an accounting software. So it's not Agicap, but they use the same use case. So it's an accounting software, but they want to do more than just accounting. You're in the software. You can see the invoices you have to pay, and you just select the one you want to pay. You just set the date where you want them to be paid, and you click on a button and boom, it's paid. And so in my opinion, you could do that with open banking. But since open banking didn't work that well at the time, and still today it's not perfect, they decided to open us one account and to do that directly with us. And so that was the second use cases we had. And well, I think we thought about it. Now we have 18 different use cases.
18?
Yeah. So, pet insurance company, you pay with your vet with a card, and you don't have to advance some cash when you go to the vet. We have some gift cards. We have some meal vouchers in Italy. So yeah, totally different use cases. I won't cite the 18s. The 18 ones, I don't know all of them, sorry.
Okay, but what is, like, in your point of view, like the biggest, the use case with the most potential, like also maybe B2C and customer use case?
Okay, so the pet insurance company is a B2C one, but true, 80% of the use case we have are B2B. And the biggest use case the biggest vertical where we bring the most value are financial management software. So, you know, accounting software, treasury software, expense management, invoicing softwares. All of them, it makes so much sense to embed banking services, because all of them, their services turn around money. So when, in terms of user experience, when they embed financial services, it makes a lot of sense for the user experience of their client. Mm.
So you just recently raised the funding round. Lead investor was Lakestar with 37 million euro. So how hard was it to raise that funding round in that circumstances right now?
It was a super easy. Why did you ask that? no, but honestly, it was... At the same time, hard and easy. So it was, we had good numbers and we have a good reputation with our product. And so there is still some investors smart enough to understand that if you have good numbers, good team, good product on a good market, of course, you still find some investors to invest. But we could feel the tension, especially when it was when at the moment of the signature, you know, everybody was okay. And then the last discussions regarding the terms were way more intense than the one we had 2 or 3 years ago. But and I don't think it's only because it's a Series B round. It's, of course, because of the environment. But we, when we raised, because it was before summer, we announced it in September, but it was before summer, we hadn't realized at that time that it was so hard. We realized it more in September when we realized that there were so few Series B in Europe. So I think we're lucky. And to have the good numbers and to be on the good market in 2022 and early 2023, and still we have a good product and everything. So, but yes, it's still possible to raise some money. Yeah? So, and even in fintech.
Okay, perfect. Thank you very much. So then let's switch to German to get the German perspective.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
David, du leitest den deutschen Markt. Du sollst Swan nach Deutschland bringen. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie die Resonanz war, als du im Markt gestartet bist.
Gerne. Also ich bin ganz genau vor 1,5 Jahren gestartet, also März 2023. Als erster Mitarbeiter von Swan, auch außerhalb von Frankreich, hatten wir eben den Marktstart in Berlin vorgesehen. Und da nämlich ganz klassisch hier wirklich das Geschäft so ein bisschen aufgebaut. Habe den ersten Mitarbeiter geheiert, habe uns ein Büro gesucht und natürlich die ersten Gespräche geführt. Und für mich war es schon auch, ich war mir unsicher, wie das Produkt angenommen wird, wie ein französischer Player im deutschen Markt angenommen wird. Aber darüber mache ich mir heute überhaupt keine Gedanken mehr, denn die Resonanz von Anfang an war gut, was das Produkt anging. Und im sehr, sehr positiven Sinne war es nie eine Frage, wo wir eigentlich herkommen, sondern wir wurden immer als Tech-Produkt, als europäisches Tech-Produkt tatsächlich wahrgenommen. Und es war nie die Frage, als französischer Player, meint ihr das tatsächlich ernst, jetzt hier in den deutschen Markt zu kommen oder nicht? Dementsprechend war die Resonanz von Anfang an sehr, sehr positiv. Und über die letzten 1,5 Jahre haben wir hier wirklich eine gute Basis aufgebaut im deutschen Markt. Haben jetzt inzwischen 16 Geschäftskunden, mit denen wir hier arbeiten. Auch ganz verschiedene Use Cases, wie Nico es eben schon erwähnt hat. Und sind jetzt eben auch dabei, gerade diesen Weg weiterzugehen. Bei ganz einer unserer ICPs am Anfang war tatsächlich im Growth Market und das ist heute auch tatsächlich noch so. Nur wir sehen mehr und mehr auch, wie die Resonanz von größeren Unternehmen tatsächlich auch kommt und wie das Interesse nach Embedded Finance auch von größeren Unternehmen kommt. Und das ist ganz kleine Entwicklung, die wir über die letzten Monate auch in Deutschland sehen.
Ich meinte auch, wie das angekommen ist, wie die Resonanz ist, eher was das Produkt angeht, weil ich glaube, es ist ja schon etwas, was ja, viele Leute vielleicht gar nicht wissen, was sie damit machen könnten oder dass sie es vielleicht brauchen könnten. So, das muss man ja der Kreativität und dem sozusagen Entwicklungs-, der Produktentwicklungsschritte auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen nachhelfen, um verständlich zu machen. Dafür könntet ihr das alles einsetzen.
Ja. Ich glaube, Embedded Finance ist heute in 2023 deutlich weiter, als es vor ein paar Jahren war. Nico hat eben auch ein bisschen erwähnt, wie die Entwicklung war, nicht nur, also generell im europäischen Markt. Und ich glaube, im deutschen Markt war das Thema schon auch über die ganz klassische Fintech-Szene hinaus schon angekommen. Und deshalb haben wir auch festgestellt, dass wir außerhalb von den ganz klassischen Fintech-Startups, Fintech-Unternehmen auch relativ schnelle Resonanz in anderen Industrien gefunden haben, wie Logistik, wie Mobilität, wie Healthcare. Und das fand ich persönlich auch spannend, dass wir bei vielen von den Partnern noch, mit denen wir heute arbeiten, auch wenn sie nicht im Kern in Fintech sind, gar nicht so viel Education machen mussten, sondern dass die auch schon viel wussten darüber, auch teilweise eine sehr klare Vorstellung hatten, wie Banking, wie Bankdienstleistungen in das Produkt passen und einen Mehrwert generieren. Und ich glaube aber ganz klar, wir haben jetzt, wir arbeiten jetzt mit vielen Unternehmen zusammen, die auch die schon ein intrinsisches Interesse daran hatten, mit einem Banking-as-a-Service-Player wie Swan zusammenzuarbeiten. Ich glaube, jetzt sind wir eher an dem Schritt, wo wir auch viel mehr Unternehmen angehen, um wirklich Education zu machen. Warum macht es Sinn für dich als vertikales SaaS für deine ganz spezifische Zielgruppe Bankdienstleistungen anzubieten? Ich glaube, so ändert sich auch gerade so ein bisschen der Sales-Prozess, den wir haben, auch mehr hin zu Education in einem noch breiteren Markt.
Was waren so im Mobilitäts- und Gesundheitsbereich, was für Firmen sind das und was für Anwendungsfälle sind das?
Also ich kann gerne ganz konkrete Beispiele nennen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Uride zusammen. Das ist ein Startup aus Nürnberg. Und was die machen, ist, dass die auch, wie Nikos vorhin gesagt hat, die machen Benefits Cards für Mitarbeiter. Also das Unternehmen ihren eigenen Mitarbeitern beispielsweise eine Mastercard in die Hand geben können und darüber zum Beispiel 50 Euro im Monat für ÖPNV, für Carsharing und für ganz verschiedene Mobilitätsdienstleistungen genutzt werden kann. Das ist ein ganz konkreter Use-Fall im Mobilitätsbereich. Ein anderer Anwendungsfall im Healthcare-Bereich, wir arbeiten mit einem Unternehmen aus Magdeburg zusammen, die heißen Fleming. Die stehen jetzt gerade noch relativ am Anfang, haben die Plattform aber schon gelauncht. Was die als Zielgruppe haben, sind niedergelassene Ärzte. Und die sagen beispielsweise, niedergelassene Ärzte haben heute ganz, ganz viele Systeme nebeneinander. Eine Patientenmanagement-Software, irgendwie eine Abrechnungssoftware und am Ende auch noch das ganz klassische Bankprogramm, um die Rechnungen zu überweisen, die so eine Praxis hat und auch Rechnungen zu stellen. Und die Idee ist, das zusammenzuführen und zumindest alle Finanzprozesse, die in so einer Praxis abgewickelt werden. Denn eine Praxis ist wie ein ganz kleines Unternehmen. Die wollen sie eben über diese Plattform abwickeln und sagen dort eben auch, warum bieten wir nicht die Bankdienstleistung mit in dieser Plattform an? Warum muss es weiterhin notwendig sein, dass ein Arzt von seiner traditionellen Bank beispielsweise die App offen hat, um Rechnungen zu bezahlen oder zu prüfen, ob die Rechnungen bezahlt wurden?
Was sind dann so Anwendungsfälle oder Unternehmen, die auf euch zukommen, die jetzt größer, etablierter sind? Weil ich meine, bei Solaris sieht man ja auch ein bisschen, dass die haben lange auf quasi junge, schnell wachsende Unternehmen gesetzt und sind dann so ein bisschen gepivotet auch in Richtung große Accounts, weil sozusagen auch die kleineren, Anführungsstrichen, ihre Probleme, sag ich mal, mit sich bringen oder vielleicht auch dann andere Anforderungen haben, wenn sie mal groß geworden sind. Also was für große Anbieter sind da auf euch zugekommen? So?
Vielleicht kann ich ganz kurz ausholen und dann beantworte ich die Frage, weil ich glaube, das macht Sinn. Also ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo gerade die vielen, vielen Use Cases, Anwendungsfälle im Startup-Bereich also so weit sind, so erfolgreich sind, so etabliert teilweise auch sind, dass größere Unternehmen sagen, es macht Sinn, sich Embedded Finance anzugucken. Und weil diese erste Welle ist vorbei. Denn ich habe auch selber an der Beratung gearbeitet mit vielen Großunternehmen, auch im Enterprise selber gearbeitet. Großunternehmen sind häufig nicht die Unternehmen, die besonders gerne was ganz, ganz Neues ausprobieren. Und ich glaube, deshalb sind wir in einer sehr spannenden Phase, weil eben die erfolgreichen Anwendungsfälle schon da sind und die Beispiele, die auch so ein Großunternehmen braucht, um zu sagen, in die Richtung wollen wir auch gehen. Wenn wir jetzt ganz konkret angucken, mit was für größeren Unternehmen wir heute sprechen, dann ist auch das relativ breit gefächert, ähnlich wie wir es im Growth-Segment sehen. Aber lass mich trotzdem gern zwei Beispiele sagen. Also aktuell sind wir im Austausch mit einem sehr, sehr großen europäischen Marktplatz beispielsweise. Weil die sagen, wir würden gerne noch mehr in den Driver-Seat gehen, was das ganze Thema Payment Orchestration angeht. Also Zahlungen, die wir für unsere Händler empfangen, die weitergeben, dort einen Teil an Kommission selber abziehen. Da stecken ja ganz, ganz viele Finanzflüsse dahinter, wo man ansonsten mit einem PSP arbeitet, vielleicht noch mit einer Bank zusammen. Und da sagen die, wir wollen das alles mehr selber aufbauen und genauso, wie wir es brauchen. Und ich glaube, das ist ein Potenzial, was Embedded Finance, so wie wir es auch machen, mit sich bringt, dass man die Flexibilität hat, seine eigene Logik darauf aufzubauen. Das ist ein sehr großer Bereich, wo wir auch viel Potenzial sehen, also im ganzen Bereich Marketplaces. Und das zweite ist auch das Thema Versicherung, weil Nico hat jetzt ein Beispiel genannt im Tierversicherungsbereich. Also was ist ein echter Painpoint? Ein Painpoint ist immer, dass man in Vorleistung geht und wenn man beim Tierarzt bezahlt, und genauso ist es bei der PKV. Es ist ein Painpoint, also wenn man
private erstmal, Versicherung.
Ganz genau, sorry. Im privaten Krankenversicherungsbereich. Man geht zum Arzt, man zahlt den Arzt, aber aus eigener Tasche, kriegt irgendwie eine Rechnung und die lässt man auf welchem Weg auch immer seiner privaten Krankenversicherung zukommen, um Wochen später dann das Geld zurückzubekommen. Und auch dort sehen wir großes Potenzial für Embedded Finance, einfach ähnlich wie in den Bereichen Expense Management, einfach diese Vorleistungskomponente rauszunehmen, indem man den Versicherten eine Karte in die Hand gibt, die dann nicht über ihr eigenes Konto läuft, sondern über das Konto der Versicherung.
Okay. Du hast ja in der Vergangenheit schon immer mal wieder gesagt, wie wichtig es ist, das Produkt auf den Markt zuzuschneiden, dass man das, was in Frankreich angeboten wird, nicht so eins zu eins nach Deutschland sozusagen rüber kopieren kann. Wie weit seid ihr da und wie ausdifferenziert soll generell das Produkt in Zukunft noch werden?
Also ich glaube, wir haben einen ganz großen Schritt gemacht, als wir deutsche Konten und deutsche IBANs eingeführt haben. Das ist ein essentiell wichtiger Hygienefaktor, um erfolgreich zu sein. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien, in Holland, in Italien, eigentlich in jedem größeren Flächenland in Europa. Und auch in den kleineren Ländern, wenn man so will. Denn auch wenn wir mit Unternehmen sprechen, die in Dänemark zum Beispiel sind, die in Estland sind, ist trotzdem immer die erste Frage, könnt ihr auch lokale Konten mit lokalen IBANs anbieten? Aber dort in den kleineren Ländern ist es teilweise so, dass es noch in Ordnung ist, wenn man erstmal mit einer französischen oder einer deutschen Kontenstruktur startet. In Deutschland würde das nicht gehen. Das haben wir auch sehr früh festgestellt, als wir noch mit dem Produkt am Markt waren und nur französische Konten, französische IBANs aufmachen konnten. Da wird der Markt an potenziellen Nutzern sehr, sehr klein. Deshalb war das ein ganz wesentlicher Meilenstein für uns. Den haben wir im Dezember letzten Jahres erreicht. Man kann vielleicht schnell denken, dann hat man es erstmal geschafft. Ich glaube aber, was man sieht auch, das war das große Thema, was wir geschafft haben. Jetzt gehen wir aber schon deutlich mehr auch ins Kleinere und in die Feinheiten, weil wir natürlich von den Kunden auch die Fragen gestellt bekommen, im Sinne von, können wir eine Datenschnittstelle anbieten beispielsweise, oder können wir Kontoauszüge so gestalten, dass Steuerberater in Deutschland genau die Struktur haben, die sie sich vorstellen? Und ich glaube, das sind jetzt genau die Punkte, wo wir auch von unseren Geschäftskunden, von unseren Partnern auch gechallenged werden, was die Lokalisierung angeht, und dort wirklich ganz eng dran sind und schauen, wo macht es Sinn, auch das Produkt weiter zu lokalisieren, um das Produkt zu verbessern, jetzt am Beispiel für den deutschen Markt.
Okay. Besitzt ja eine eigene E-Money-Lizenz. Damit ist meinem Verständnis nach, wären da so Zinsprodukte, sind da nicht mit möglich, oder?
Also zum Thema Zinsprodukte, erstmal ist es natürlich ein riesiges Thema. Wenn du auf unsere 100 Kunden guckst, ich glaube wahrscheinlich haben 80% inzwischen nachgefragt, wie es um das Thema Zinsen steht. Vielleicht zur Erklärung: als E-Geld-Institut arbeitet man immer mit einer klassischen Bank im Hintergrund zusammen. Das ist bei uns nicht anders. Das ist eine sehr sehr große französische Retailbank, mit der wir dort arbeiten. Und an der Stelle ist es auch so, dass wir eine Übereinkunft geschlossen haben, dort auch Zinsen zu verdienen, und haben auch inzwischen gestartet, mit unseren Geschäftskunden in Deutschland erste Verträge zu schließen, um diese Zinsprodukte auch zugänglich an der Stelle zu machen.
Was sind das dann zum Beispiel für Varianten?
Also im Endeffekt geht es ja immer darum, dass auf Einlagen, die bei der Europäischen Zentralbank geparkt werden, Zinsen gezahlt werden von der Europäischen Zentralbank. Was möglich ist, ist, dass wir als Swan inzwischen einen Teil davon abbekommen und auch mit unseren Partnern dann wiederum sprechen, wie wir dort ein Revenue Sharing sozusagen machen. Genau.
Okay. Und das wird aus eurer Sicht auch quasi weiter wichtig bleiben. Also wenn 80% nachgefragt haben, ist das ja irgendwie auch eine krasse Nachfrage aus dem Markt.
Ja, also ich glaube, letzte Woche war Nico in Berlin, weil wir auch den einjährigen Geburtstag von Swan in Deutschland gefeiert haben, haben viel über dieses Thema gesprochen und haben sind aber auch schnell zu der Einsicht gekommen, wir kommen aus einer Phase heraus, wo wir eine Nullzinspolitik hatten oder fast es keine Zinsen gab. Und das aber eigentlich die Ausnahme war. Wenn man so auf die letzten Jahrzehnte in Europa guckt, ist es nicht die Regel, dass so eine Phase entsteht. Und ich meine, die Banken haben ganz klar darunter gelitten auch, dass eben diese Nullzinspolitik geherrscht hat. Jetzt haben wir wieder Zinsen. Jetzt gibt's bei der Europäischen Zentralbank auch Zinsen zu verdienen. Und unsere Hypothese ist eher, dass das in der Form nicht so schnell wieder weggehen wird. Also wir werden wahrscheinlich nicht so schnell wieder diese Nullzinspolitik sehen, sondern man wird sich da irgendwo eintarieren. Das ist ein bisschen in die Glaskugel gucken, wo sich das über die nächsten Jahre einpendelt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass eher das, was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben und nicht das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, wieder Realität wird, dann werden wir mit Zinsen zu tun haben. Und dann wird auch die Nachfrage da sein und dann werden wir auch als Anbieter an der Stelle Mittel und Wege finden, dort gemeinsam mit unseren Partnern auch wieder Produkte zu erarbeiten, die über Zinsen zustande kommen.
Okay, dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wenn du sozusagen eine Firma dir aussuchen dürftest, wo du sagen würdest, da würde ich das gerne reinbringen, welche wäre das?
Das ist eine sehr gute Frage. Eine große Firma natürlich, nein, nur Spaß. Es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfälle, die wir sehen. Wir arbeiten ja heute auch schon mit wirklich sehr, sehr großen Wachstumsunternehmen als auch mit etablierteren Unternehmen zusammen. Deshalb will ich eigentlich gar nicht so von Grund auf sagen, was ist die eine, wenn du mir verzeihst, Kaspar, sondern eher ein bisschen bestärkend zu sagen, es macht Sinn, auch als sehr etabliertes Unternehmen über das Thema Embedded Finance nachzudenken, weil es ganz neue Möglichkeiten hat Mehrwerte für die Endkunden zu schaffen und auch gleichzeitig Umsätze zu steigern. Und ich glaube, das ist genau das, was wir heute sehen und warum auch unser Produkt gut funktioniert in einer herausfordernden Marktlage, weil über die Integration von Swan es eben möglich ist, auch neue Umsätze zu generieren. Und deshalb freue ich mich auch weiterhin, dass wir dort sowohl für etablierte Unternehmen als auch für Wachstumsunternehmen da sind.
Ja, inwiefern oder wann, oder anders formuliert, würde in der Zukunft so ein Deal wie ADAC oder Amazon für euch auch in Frage kommen?
Also ich glaube, man muss immer auf die Details von solchen Deals schauen, weil, wie Nico schon richtig gesagt hat, man muss beim Thema Banking as a Service schon sehr die Komplexität unterscheiden. Wenn wir heute auf so einen ADAC-Deal gucken, und ich kann ihn nur von außen betrachten, ich habe kein RFP gelesen oder sowas, das ist ein sehr, sehr komplexer Deal, weil mein Verständnis ist, außer dem Logo gibt der ADAC nicht wahnsinnig viel. Also es ist ein Ende zu Ende, was man dafür machen muss. Und ich glaube, es ist eine sehr strategische Entscheidung, ob man Themen wie Customer Support wirklich selber anbieten will. Das ist heute was, was wir zum Beispiel überhaupt nicht machen, weil wir einfach sagen, wir sehen uns als Enabler. Wir sind eigentlich ein AWS aus dem Banking-Bereich, aber wir würden nie den Anspruch für uns selber haben, First-Level Customer Support zum Beispiel zu machen, weil das ein ganz, ganz anderes Geschäftsmodell ist. Und gleichwohl, in dem Bereich, was wir machen, mit den Produkten, die wir anbieten, können wir heute schon mit sehr, sehr großen Kunden auch arbeiten und dementsprechend auch große Deals schon closen.
Okay, und sowas wie Amazon?
Ja, ich glaube, die haben aus gutem Grund wahrscheinlich auch für sich entschieden, dass sie das nicht weitermachen. Deshalb ist die Frage, ich glaube, was wir gesehen haben, auch gerade in letzter Zeit, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, ein in sich tragfähiges B2C-Kartenprodukt in den Markt zu bringen. Und das ist auch das, Nico hat es gesagt, wir haben ungefähr 80% B2B-Cases, die wir heute sehen, weil im B2B-Bereich einerseits die Zahlungsbereitschaft generell für Konto und Karte höher ist und weil auch die Anwendungsfälle mit zusätzlichen Mehrwerten, wie beispielsweise im Accounting-Bereich, aus unserer Sicht einfacher auch teilweise zu heben sind. Gleichzeitig ist es so, im B2C-Bereich haben die letzten Jahre und wahrscheinlich auch durch ein externes Funding bedingt einfach eine Erwartungshaltung geschaffen, dass ein Konto und eine Karte eigentlich umsonst sein müssen. Und deshalb ist es teilweise wirklich herausfordernd, direkt eine Value Proposition zu finden, wo ein Konto und eine Karte in einem B2C-Produkt tatsächlich Sinn machen und sich auch selber tragen können.
Okay. Alles klar, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit. Thank you very much, Nico.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
Danke, Kasper.
Bei OMR.